Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ich lese jetzt den Bibeltext aus Psalm 60. Dem Vorsänger nach der Melodie Lilie, ein Zeugnis, ein Miktam von David zum Lehren, als er mit den Aramäern von Naharaim und mit den Aramäern von Zoba gekämpft hatte und Joab zurückkehrte und die Edomiter im Salztal schlug, 12.000 Mann. O Gott, du hast uns verworfen, du hast uns zerschreut, du bist zornig gewesen, stelle uns wieder her. Du hast das Land erschüttert und zerspalten, heile seine Brüche, denn es wankt. Du hast dein Volk Hartes sehen lassen. Du tränktest uns mit Taumelwein. Du hast denen, die dich fürchten, ein Banner gegeben, dass sie sich erheben um der Wahrheit willen. Damit deine Geliebten befreit werden, rette durch deine Rechte und erhöre uns. Gott hat gesprochen in seinem Heiligtum. Ich will frohlocken, ich will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Gilead gehört mir und Manasse gehört mir und Ephraim ist die Festung meines Hauptes, Juda mein Herrscherstab. Moab ist mein Waschbecken, auf Edom werfe ich meinen Schuh. Jauchze mir zu, Philisterland. Wer führt mich in die feste Stadt, wer geleitet mich nach Edom? Hast du uns, o Gott, nicht verstoßen und du ziehst nicht aus, o Gott, mit unseren Herren? Schaffe uns Hilfe in der Drangsal. Menschenhilfe ist ja nichtig. Mit Gott werden wir Gewaltiges vollbringen und er wird unsere Feinde zertreten.
Ja, vielen Dank. Da haben wir den Psalm 60. Bei dem sind wir mittlerweile angekommen bei unserer Reihe durch die Psalmen. Ihr habt das auch mitbekommen, dass es immer nur Zehnersprünge sind. Ich empfehle euch nach wie vor, zwischendurch die restlichen Psalmen zu lesen. Also jetzt zur nächsten Woche, das heißt, nächste Woche haben wir gar nicht. Da haben wir die Frühjahrsfreizeit, aber dann danach haben wir Psalm 70. Und bis dahin könnt ihr dann schon mal die Psalmen von 60 bis 70 auf euch wirken lassen. Ja, dem Leon, den wünschen wir gute Besserung. Wo ist die Kamera? Werde wieder gesund, wieder fit. Und sei gesegnet. Mal gucken, was der Herr heute Abend dann so vorhat. Ich habe die Predigt überschrieben, von der Niederlage zum Sieg. Wenn man so den letzten Rest gerade so gelesen hat, das klingt ja richtig super so, ne? Schaffe uns Hilfe in der Drangsal, Menschenhilfe ist ja nichtig. Und dann heißt es dann, mit Gott werden wir Gewaltiges vollbringen und er wird unsere Feinde zertreten. Martialische Worte. Vielleicht sitzt du hier und bist tatsächlich so jemand, der gerade eine Niederlage hinter sich hat, am Boden zerstört bist und verstehst die Welt nicht mehr, wie geht es weiter. Der Psalm 60 macht uns klar und macht uns Mut, dass es von der Niederlage zum Sieg geht, wenn Jesus da ist, wenn du dem Herrn dich anvertraust. Ich wurde so dran erinnert, wir haben ja jetzt bald die Fußball-Europameisterschaft so vor uns. Es war die Weltmeisterschaft 1954. Keine Sorge, ich bin nicht so alt. Ich kenne das auch nur vom Hörensagen. Mein Vater, der schwärmt auch noch davon, von diesen alten Tagen. Da war das folgendermaßen: In der Vorrunde hat die Nationalelf von Deutschland gegen die Nationalelf von Ungarn gespielt. Und Deutschland hat sage und schreibe 8-3 verloren. Eine richtige Klatsche. Ah, das war echt heftig. Und die Deutschen haben gedacht, ja, das wird nichts. Ungarn war sowieso die ungeschlagene Truppe, die wird Weltmeister, ist doch klar. Aber es fügte sich so, dass Deutschland ganz gut dadurch kam und letztlich im Finale stand. Ungarn natürlich auch, das war ja vorher schon klar, dass die ins Finale kamen. Und dann ging es los, das Finale. Ganz schnell stand es 0-2 aus deutscher Sicht. Man dachte, oh Mann, das wird ja noch schlimmer als die Packung in der Vorrunde mit 8-3. Aber fußballbegeisterte Leute wissen wohl, was dann passiert ist. Es war plötzlich 2-2 und dann war dieser überdrehte Radioreporter, den man sich auf YouTube anhören kann. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt und Tor! Und dann drehen sie alle durch. Und Deutschland war nachher Weltmeister, eine Weltsensation. Aus einer anfänglichen Niederlage in der Vorrunde, so mit 3-8 gegen die großen Ungarn, wurde ein 3-2. Okay, das war so im Sport. Im Sport ist alles möglich, sagt man vielleicht. Aber auch in deinem Leben ist alles möglich, denn der lebendige Gott ist auch heute Abend hier und kann Großes tun. Auch bei dir, der du jetzt gerade verzweifelt am Boden da niederliegst, nach einer Niederlage, vertraue dem Herrn. Ja, dieser Psalm 60 hat es also in sich, ein schöner, ein guter Psalm. Wir haben hier im Eingang gesehen, nach der Melodie der Lilie, wie es da heißt, ein Zeugnis. Und ja, gut, da wird so ein bisschen der historische Hintergrund beschrieben. Den kann man im Übrigen auch noch gezielter und detaillierter nachlesen im zweiten Buch Samuel in Kapitel 8 und im ersten Buch der Chronik in Kapitel 18. Da liest man noch einiges davon, wie David so einen riesigen, großen militärischen Sieg errungen hat über die verschiedenen Völker und wie das so alles war. Aber ja, war das alles so glatt? Der Psalm 60, der macht deutlich, nein, das war alles nicht so glatt, wie das in 2. Samuel 8 und 1. Chronik 18 so scheinbar so dargestellt wird. Es gab sehr wohl nämlich auch Widerstände bei David. Es lief nicht alles so butterweich und so auf Rosen gebettet von Sieg zu Sieg, sondern da war Widerstand. Und das kennen wir alle. Jeder einzelne von euch kennt Phasen, wo er wirklich viel Erfolg hat, der Segen fließt, aber dann ist auch irgendwie alles so hakelig und Widerstand ist da und alles ist ganz schwierig. Ich habe von dem bekannten Preacher John MacArthur was gefunden, was gelesen. Das wusste ich auch gar nicht so. Ich dachte, er ist auch so ein großer Hero mit seiner großen Gemeinde, der Grace Community Church. Da habe ich nie irgendwie gehört, dass es da Schwierigkeiten gab. Ich weiß nicht, die haben auch da zigtausend Leute im Gottesdienst und der predigt super und sein Dienst, wie heißt der, Grace to You oder so ähnlich, läuft doch alles perfekt. Aber ich habe gelesen, als der John MacArthur etwa 8 Jahre im Dienst war und vielleicht hat er auch gedacht, Mensch, das entwickelt sich gut, die Gemeinde ist voll, kommen immer mehr Leute dazu, aber nach 8 Jahren, da passierte Folgendes. Es war ein Dienstag. Da hatten die immer so oder haben die ihre Mitarbeitertreffen, genau wie bei uns, wir haben das auch am Dienstag. Und da ist er dann so fröhlich, freudig drauf zugekommen und hat sich vor sein Team gestellt, so wie ich jetzt hier so fröhlich vor euch so stehe. Und dann hat er gesagt, ich möchte euch sagen, wie sehr ich euch liebe und wie sehr ich euch schätze. Und ich möchte euch allen für eure tiefe Freundschaft danken. Tja, nur was dann kam, dann hat sich plötzlich einer der Mitarbeiter stellvertretend für alle zum Sprecher gemacht und hat dann gesagt, wenn du denkst, wir sind deine Freunde, dann täuschst du dich und dir steht noch ordentlich was bevor. An diesem Tag brach in der Gemeinde eine große Krise aus, weil sich viele Mitarbeiter gegen ihren Pastor MacArthur stellten. Man kann sich das eigentlich kaum vorstellen. Und das wird so als der schwarze Dienstag in der Historie dieser Gemeinde bezeichnet. Aber wir wissen, dass Gott auch wieder Gnade geschenkt hat, aus der Ruhe eingekehrt ist und auch diese Grace Community Church auch einen großen Segen weitergedient hat. Das finden wir aber auch von anderen Männern Gottes, bei Billy Graham, bei John Piper, bei vielen Preachern, bei Männern und Frauen Gottes lief nicht immer alles glatt. Es gab Rückschläge, Niederlagen und auch als Arche kennen wir das, dass es manchmal auch Schwierigkeiten gab und es nicht so einfach war. Und ihr kennt es aus eurem Leben. Ja, wir wissen, wie sagt man so, unser Leben ist kein Ponyhof. Kennt ihr diesen Ausdruck? Es ist manchmal ganz schön schwer, ganz schön bitter. Wir danken Gott für seinen Segen und für große Siege und Erfolge, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass dies sehr oft auch Rückschläge und Niederlage, wie wir das hier im Psalm 60 gleich noch untersuchen werden, beinhaltet. Dieser Psalm 60 ist das Zeugnis eines überwundenen Kampfes hin zum Sieg. Und wir wollen das mal in drei Punkten so unter die Lupe nehmen. Punkt 1, Niederlage ist eine harte Realität. Die beschreibt hier der König David als großer König in seinem Dienst. Er hatte ein Gefühl, als wäre er und das Volk bei Gott in Ungnade gefallen und dass Gott sich gegen sein Volk gewendet hat, nämlich als David die Nachricht von Joabs Niederlage hörte und ausrief: O Gott, du hast uns verworfen, du hast uns zerstreut, du bist zornig gewesen, stelle uns wieder her, du hast das Land erschüttert und zerspalten, heile seine Brüche, denn es wankt, du hast dein Volk Hartes sehen lassen, du tränktest uns mit Taumelwein. Das sind so die Verse 3 bis 5 im Psalm 60. Also er hat ja Erfolg gehabt, der David, aber als er gerade im Norden zugange war, im Kämpfen und auch wirklich Sieg hatte, da lief es im Süden gar nicht gut bei den Edomitern in Edom und sie hatten dort richtig Stress und da war eine Niederlage und das wird hier beschrieben, so mit diesen starken, markigen Worten, dass eben das Volk zerstreut ist und kaputt am Ende. David übernahm die Verantwortung und reagierte mit Demut als der König des Volkes. Er sah das als göttliche Strafe. Also man muss sagen, er hat das schon irgendwie untersucht, die ganze Situation. Aber es war letztendlich, dass er das auch so eingestand und wusste, okay, wir haben jetzt von Gott eine Züchtigung bekommen. Das ist immer schon mal ein guter Ausgangspunkt, um sich auch vor Gott hinzustellen und auch Dinge besser machen zu wollen, wenn man auch Fehler einsieht. Aber er wusste auch, dass Gott immer noch der souveräne, allmächtige Herr war, der stets die Kontrolle behält. Und wir kennen das alle. Es gibt Zeiten, in denen wir uns fragen, was Gott in unserem persönlichen Leben und in unserer Gemeinde tut. Und wir können vielleicht manches nicht einordnen. Wir beten das Vaterunser, wir beten, dass Gottes Reich kommt, dass sein Wille im Himmel wie auf Erden geschieht. Und doch fragen wir uns dann, warum wir gleichzeitig mit Niederlagen, mit Rückschlägen zu kämpfen haben. Wie passt das zusammen? Wir sind doch Kinder Gottes. Er ist doch ein liebevoller Vater, er sorgt doch für uns. Und doch gibt es dann Phasen, die anstrengend sind, wo auch Gott uns auch erzieht, wo Züchtigung da ist. Warum gibt es in der Gemeinde auch schon mal Unzufriedenheit und Streit? Während wir uns über diese Dinge vielleicht wundern, sollten wir uns auf die Wahrheit der Souveränität Gottes verlassen und auf seine Gnade trauen. Das ist immer ganz wichtig, dass wir wissen, Gott hat die Kontrolle. Seine Gnade ist da, auch wenn die Umstände schwierig sind. Ob nun bei uns als Einzelperson oder auch in einer Gesamtgemeinde. David hatte, wie gesagt, das Gefühl, dass Gott Israel verstoßen bzw. vergessen hatte. Und ich sagte schon, seine Ausdrucksweise, sie zeigt, wie groß die Not war. Aber in diesen ersten Versen, 3 bis 5, da kommt dann auch durch, dass er schon auch Hoffnung hatte, weil er sagt, Herr, stelle uns wieder her. Er flehte also Gott an, nicht zornig zu sein, sondern umzukehren und seinem Volk erneut seine Gnade zu schenken. Und so war in seiner Klage auch dieser Hoffnungsschimmer mit drin. Gott ist doch da, er kann uns helfen. David beschreibt die Niederlage Israels als Trümmer nach einem Erdbeben, doch es gibt Hoffnung auf Heilung. Gott kann sein Volk wieder aufbauen. Gott kann auch dich wieder aufrichten, neue Hoffnung geben. Also interessant, ich wusste nicht ganz genau, ich habe so ein T-Shirt heute an. Ich bin ja relativ spontan zur Predigt gekommen, aber es passt schon mal hier, ne? Mit Hope und so. Wie heißt es da? Hold on, pain ends. Also bleib dran, vertraue auf den Herrn. Er ist da, er lässt uns nicht im Stich. Hast du zerbrochene Beziehungen erlebt? Gott kann wiederherstellen und die Beziehung heilen. Hast du versagt und bist in Sünde gefallen? Gott kann dir einen Neuanfang schenken. Ich fand es super, auch das gerade zu hören von Antonia und Kevin. Ja, das war nicht einfach mit den beiden. Gerade Antonia, sie ging mit Jesus, aber dann hat sie auch Jesus den Rücken gekehrt, einen Ungläubigen, den Kevin, kennengelernt, ihr Ding gemacht, ihr habt ja das gehört, ich war dann auch mal da und habe versucht, ein gutes Gespräch zu führen, aber das war alles nicht so einfach. Aber Gott in seiner Gnade hat auch da eingegriffen und, wenn man so will, eine Niederlage zum Sieg gebracht, aus Fluch Segen geschenkt. So, wenn vielleicht zerbrochene, kaputte Beziehungen da sind, Gott kann wiederherstellen und kann alles wieder heil machen. Manches Mal denken wir vielleicht auch in der Gemeinde, gut, in der Gemeinde Arche sind wir sehr gesegnet, wir freuen uns darüber, aber vielleicht bist du auch heute Abend hier oder schaust uns zu und kommst aus einem Gemeindehintergrund, wo es nur chaotisch läuft, wo so viel Unfrieden herrscht, so viel Parteiung, und das ist nur ein Hauen und Stechen und irgendwie kann man nur verzweifeln. Aber auch da darf ich Mut machen und darf sagen, Gott kann auch eine gesamte Kirchengemeinde auf den Kopf stellen und wiederherstellen und alles wieder gut machen. Es gibt Hoffnung auf Erneuerung. Gott sagt, das finden wir in 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wichtig ist, dass wir umkehren, dass wir erkennen, dass wir Mist gemacht haben, dass wir uns vor Gott demütigen und um Vergebung bitten. In Vers 3 von Psalm 60, da fasst es David zusammen, wie es ihm und seinen Mitstreitern erging. Sie waren fassungslos, bewegungsunfähig, desorientiert, geschockt, betäubt durch die Probleme, die sie erlebten aufgrund der Niederlage. Nur Gott allein konnte ihnen helfen. Die Klage kam sicherlich von Herzen, so dürfen auch wir das, was in unserem Herzen drin ist, nach einer Niederlage, sag ich mal so, wir dürfen das Gott bringen und dürfen sagen, Herr, erbarme dich, du siehst mein Leben, ich verstehe das alles nicht mehr. Es ist alles so schwer, aber wir dürfen das wirklich offen Gott sagen. Wir brauchen heute den gleichen Glauben, wie ihn David auch hatte damals, der trotz der Umstände sich zu Gott wandte, gerade als es um ihn dunkel geworden war. Lass uns beten und auf Gott vertrauen, denn es gibt gute Gründe zu der Annahme, dass unsere derzeitige schwierige Situation, wenn sie denn da ist, nicht endgültig ist. Es geht weiter. Gott hat etwas Gutes in deinem Leben vor. Das gilt für deine persönliche Situation, aber auch für unser gesamtes Land. Wenn wir an den geistlichen Zustand vieler Kirchen denken, die Gott dem Evangelium die Rücken gekehrt haben, die der Liberalität folgen, vielleicht auch der Gesetzlichkeit, einfach nicht auf dem Wort gegründet sind. Möge Gott Gnade schenken, dass Gemeinden das gute alte Evangelium wiederentdecken und dadurch gesunden und eine neue Kraft entwickeln, die unser Land so nötig braucht. Wir brauchen gesunde Gemeinden, gesunde Kirchen, Pastoren, die wirklich dem Herrn folgen und ernst dabei sind. Ja, wir vertrauen darauf, dass Gott in der Lage ist, Missstände zu korrigieren und alles zum Guten zu wenden. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, dass David hier in diesem Psalm 60 eine, ja, man könnte sagen, eine hoffnungsvolle Erinnerung mit drin hat. Wir haben, so wie David, mit der harten Realität zu kämpfen, aber es ist Hoffnung da. Und David erinnert daran, wir lesen, du hast denen, die dich fürchten, ein Banner gegeben, dass sie sich erheben um der Wahrheit willen. Selah steht dann da. Dann geht es weiter, Vers 7, also Verse 6 bis 7 ist das in Psalm 60. Damit deine Geliebten befreit werden, rette durch deine Rechte und erhöre uns. Also David spricht hier davon, dass Gott ein Banner gibt. Was ist ein Banner? Eine Flagge, ein Feldzeichen, eine Standarte, irgendwie so etwas, unter dem sich das Volk oder auch gerade Soldaten versammelt haben. Ein Banner, ein weithin sichtbares Zeichen, was hochgehoben wird, und im Kampf zeigte es den Soldaten, wo sie hingehen, wo sie sich sammeln, wem sie folgen sollten. Und Gott gibt uns als sein Volk auch ein Banner, und das ist seine Wahrheit, das ist sein Wort zum Beispiel. Das ist ein wunderbares Banner, dem wir folgen dürfen, um den wir uns sammeln dürfen und die Wahrheit daraus erfahren dürfen. das Evangelium. Wer dahin flüchtet und sich dort sammelt und dem folgt, dem wird geholfen werden. Wie gerade schon gesagt, im Vers 7 kommt jetzt so ein komisches Wort, das heißt Sela. Wisst ihr, was das heißt? Pause. Einfach mal innehalten. Pause, auch an dieser Stelle drüber nachzudenken. Hey, Gott gibt uns ein Banner, ein gewaltiges Zeichen, auf dem wir, zu dem wir hinschauen dürfen und darin zur Ruhe kommen dürfen. Mach mal Pause, komm mal runter, werde ruhig, denk über alles nach und erinnere dich vor allen Dingen an Jesus. Wenn du belagert und angegriffen wirst, dann laufe dorthin, was über allem steht, das Evangelium. Komm zum Kreuz, an dem Jesus für dich alles erwarb. Da ist unser Platz, an dem wir wirklich uns bergen können. Wenn du am Boden bist und klagst, schau auf das Banner, schau auf das Kreuz und lebe. Wenn du doch nur taumelst und kaum noch kannst, dann erinnere dich an deinen Herrn und an seine Versprechen. Ich habe jetzt, auch wenn das alles spontan war, etwas mitgebracht für euch. Aha, das ist zu Ehren meines lieben Freundes Friedemann Wegert. Friede, falls du mich hier siehst, schau mal, er ist wieder da. Ja, wir werden ihn morgen begrüßen können, denke ich. Oder ist er heute schon da? Nee, das glaube ich nicht. Er ist aus den USA zurückgekommen nach einer langen Zeit. Das ist die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika. Was soll das jetzt? Will ich hier Reklame für die USA machen? Für unsere nächste Jugendfreizeit, das wäre doch cool, ja? Werdet ihr dabei, ja? Sommerfreizeit, einmal von der Ost- zur Westküste oder irgendwie sowas. Nein, passt mal auf, ich habe hier zum Thema Banner, Flagge und so, das fand ich ganz interessant. Gibt bestimmt auch eine gute Geschichte zur deutschen Flagge, aber irgendwie ist mir das mit der US-Flagge in die Hände gefallen. Und zwar habe ich von der Entstehung der Nationalhymne der Vereinigten Staaten von Amerika gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Man hat sie ja oft gehört und manch einer kann von euch mitsingen. Ne? Dann muss man die Hand so hier hinhalten, ne? Komm. Ihr könnt besser singen. Ich lasse es lieber. Ihr wisst schon. Diese Hymne stammt von Francis Scott Key, der sie nicht in einer der besten Zeiten Amerikas, sondern in einer seiner dunkelsten Zeit verfasst hat. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Man könnte ja denken, Mensch, wenn alles glorreich läuft, wenn alles perfekt ist, dann schreibt man eine Hymne und alle sind happy und freuen sich. Nein, es war mit die dunkelste Zeit in der amerikanischen Geschichte. Dieses berühmte Sternenbanner, das er sah, war kein Symbol amerikanischer Vorherrschaft, sondern bloßes Überleben in einem der dunkelsten Momente seiner Geschichte. Und zwar war es im Unabhängigkeitskrieg im August 1814, da plünderten und brannten die Briten die neue Hauptstadt Washington nieder, darunter das Weiße Haus und das Kapitol. Zwei Wochen später, vom 12. bis 15. September 1814, da kam es zur Schlacht von Baltimore und es sah sehr duster aus für diese junge Nation. Oder noch war sie gar nicht selbstständig, aber im Werden. Und in der Nacht, da erhaschte dieser Mr. Key im Licht des roten Scheins der Raketen und der in der Luft explodierenden Granaten, vielleicht kennt ihr die Hymne, dann wisst ihr irgendwie mit den Rockets und so weiter, jetzt wisst ihr den Hintergrund. Er hat das also mitbekommen, diesen furchtbaren Kampf, der da tobte. Und sein flüchtiger Blick, der ging immer noch zu diesem Banner, das wehte dort auf dieser Festung Baltimore, und war eben nicht in Flammen aufgegangen oder runtergefallen oder kaputt gemacht, zerstört worden. Und das hat ihm Mut gemacht. Es war nicht ein Symbol amerikanischer Dominanz und Stolz, sondern bloßen Überlebens unter großem Zwang. Die Flagge war ein Zeichen dafür, dass die Hoffnung noch nicht aufgegeben war. Trotz aller Widrigkeiten bestand die Festung Baltimore und ihre schwache Nation noch so lange, wie das Banner wehte. Das war so ein bisschen kleiner Exkurs amerikanische Geschichte in der Arche-Jugend. Und vielleicht haben wir ja tatsächlich mal eine Gelegenheit, eine Jugendfreizeit in den USA zu machen. Mal schauen, wer weiß. Zurück zu unserem Banner. Ich habe es ja schon erwähnt. Nehmen wir das Kreuz, nehmen wir die Schrift. Unser Banner ist das Evangelium, ist Jesus letztlich. Auf ihn blicken wir und haben dadurch, durch den Blick auf Jesus, haben wir Hoffnung. Und wir haben da eine Menge toller Bibelverse, unter anderem den bekannten Römer 8, 31, ihr kennt ihn alle. Wenn Gott für uns ist, seid ihr da? Wer kann gegen uns sein? Den sollte man auswendig können, unbedingt. Wenn Gott für uns ist, wer oder was kann auch gegen mich sein? Lass dich nicht einschüchtern. Und das ist die Wahrheit, aber wenn man drüber nachdenkt, über diese Thematik, die Wahrheit ist auch, dass viele Menschen gegen dich sein werden, wenn Gott für dich ist. Ist das so? Gott ist für dich, das stimmt. Aber gleichzeitig stellst du fest, dass in deinem Umfeld, Arbeitskollegen, sogar die eigene Familie, die nicht gläubig ist, dich schneidet, sich abwendet von dir, du wirst gemobbt. Alles gar nicht so einfach. Aber dann ist gut zu wissen, Gott ist aber doch für mich, er ist da. Vielleicht kann man auch sagen, wenn Gott für uns ist, wen interessiert es dann, wer gegen uns ist? Wenn wir den Herrn fürchten, werden andere Ängste durch das Evangelium bekämpft und besiegt. Das Evangelium, Leute, das wird siegen, gar keine Frage. Auch wenn wir manchmal denken, ah, das ist alles auf einem absteigenden Ast, zumindest hier so in Europa, in Deutschland. In anderen Teilen der Welt sieht das anders aus, da ist Erweckungsluft und Riesengemeinden und so weiter. Aber wir dürfen wissen, das Evangelium hat einen Siegeszug um die ganze Welt nicht nur angetreten, sondern es geht immer weiter und weiter. Das Banner unseres Herrn, das weht bis in alle Ewigkeit. Davon können wir ausgehen. Schau auf das Banner, schau auf Jesus. Im Übrigen so wie die sterbenden Israeliten. Kennt ihr diese Geschichte aus dem Alten Testament, aus 4. Mose? Da war dieses Volk, sie haben ein Lager aufgerichtet und dann kam als Gericht Gottes kam Giftschlangen und sie bissen das Volk. Und es war schlimm, das brannte wie Feuer und sie wurden diese Viecher nicht los, die krabbelten überall rum und der Biss war tödlich. Die Leute starben wie die Fliegen dort in diesem Lager der Israeliten. Und sie schrien zu Gott, hilf uns! Und Mose schrie zu Gott und sagte, ja bitte mach was. Und ihr kennt die Geschichte. Gott sagt, richte eine bronzene Schlange auf und alle, die auf diese bronzene Schlange schauen, die werden gerettet. Ich weiß gar nicht, wie die das so schnell hingekriegt hatten. Musste erstmal was geschmolzen werden, eine bronzene Schlange angefertigt werden. Und währenddessen krepierten die Leute. Aber dann stellte Mose dieses Banner auf, dieses Feldzeichen. Hat gesagt, da, wenn ihr da hinschaut, vertraut dem Wort von Gott. Und alle, die das taten, die mit Schmerzen gekrümmt am Boden lagen, kaum noch konnten, aber sie rafften sich auf und ihr Blick ging hin an diese bronzene Schlange und sie wurden gerettet, sie krepierten nicht, sie hatten das Leben. Und ihr wisst sicherlich auch, dass Jesus genau diese Geschichte benutzt im Gespräch mit dem alten Theologieprofessor, ich weiß gar nicht, ob er alt war, aber dem Theologieprofessor Nikodemus und sagt, weist auf sich selber hin und sagt, das ist im Grunde die Geschichte von mir, der erhöhte Christus. Wenn wir auf Jesus am Kreuz blicken, so werden wir gerettet sein. Dann sind es keine Giftschlangen, sondern die Sünde, die uns fertig macht, die uns zerstören will. Aber durch unseren rettenden Glauben an Jesus sind wir erlöst. Wer auf Jesus blickt, an ihn von Herzen glaubt, der wird gerettet werden, der wird ewig leben. Ein krasses, ein wunderbares Feldzeichen oder Banner. Wir sprechen hier von hoffnungsvoller Erinnerung in diesem Punkt 2. David erinnert weiter an die Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Er fasste Mut, weil er wusste, dass die Israeliten Gottes Geliebte waren. Habt ihr das noch im Blick? Das war der Text. Gottes Geliebte waren und als Geliebte wird man doch auf jeden Fall erlöst werden. Und deshalb betet er, Vers 7, damit deine Geliebten befreit werden, rette durch deine Rechte und erhöre uns. Ja, Gott sorgt für seine Kinder und er bringt sie sicher ans Ziel. Letztlich liegt unsere Hoffnung allein in bzw. auf Christus. Wir werden nämlich nur geliebt, weil Jesus vom Vater geliebt wird. Paulus drückt das im Brief an die Epheser so aus: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und jetzt kommt's: zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das ist unser Herr Jesus Christus. In ihm sind wir geliebt, wir sind Geliebte. Ich darf dir zurufen heute Abend: vergiss deine Identität nicht. Erinnere dich daran, wer du in Christus bist, und schöpfe daraus Hoffnung. Und so kommen wir zum letzten, zum dritten Punkt. Gottes Mission wird siegreich sein. Absolut. Das sagt nicht Andi Mertin hier. Doch, der sagt das auch. Natürlich sagt er das. Aber das sagt Gottes Wort, sagt das. Und ihr dürft es euch gegenseitig zurufen und euch immer wieder das vor Augen stellen. Davids Erinnerung hat Auswirkungen und lässt die Hoffnung in ihm wachsen. Gott hat gesprochen, geht es weiter in den Versen 8 bis 10. Gott hat gesprochen in seinem Heiligtum: ich will frohlocken, ich will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Gilead gehört mir und Manasse gehört mir, und Ephraim ist die Festung meines Hauptes, Juda mein Herrscherstab, Moab ist mein Waschbecken, auf Edom werfe ich meinen Schuh, jauchze mir zu, Philisterland. Interessanter Text, was soll das? Ja, Israel hat letztlich nach und nach die Völker Kanaans, die Völker des verheißenen Landes von Gott erobern können und einnehmen können. Die Grundlage der Hoffnung von David ist Gottes Offenbarung in seinem Wort. Wir haben es hier gelesen, Vers 8, Gott hat gesprochen in seinem Heiligtum. Und was Gott sagt, das geschieht. Seine Zusagen sind Ja und Amen. Unser Glaube muss daher immer wieder auf der Grundlage des Wortes Gottes stehen. Und diese Verse 8 bis 10 dokumentieren Gottes endgültiges Gericht über seine Feinde und damit ihr festgelegtes Ende. Ob es nun Moab war oder Edom oder was auch immer. Der Herr hat über sie gesiegt und Israel hat diese Landstriche bekommen für ihr als Eigentum. An anderer Stelle kämpfte David ebenfalls mit Herausforderungen aufgrund der Attacke von Feinden, und er schrieb da, das finden wir im Psalm 73, Verse 16 bis 17, so sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Wir kommen in so Situationen und verstehen die Welt nicht mehr. Wir sannen darüber nach und verstehen das alles nicht. Aber dann geht es hier weiter, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Das ist so ein Psalm von Asaf, der das nicht verstehen kann, warum es den Menschen um ihn herum, die gottlos leben, doch so gut geht. Aber Gott macht ihn darauf aufmerksam: schau mal ihr Ende an. David lernte den Charakter und die Absichten Gottes im Heiligtum, das heißt im persönlichen Gebet, in der Beziehung, im Wort kennen. In Zeiten der Verwirrung müssen auch wir Gottes wiederholte Zusagen, seine Versprechen in seinem Heiligtum, in der persönlichen Beziehung immer wieder hören, in uns aufnehmen, darin leben. Seine Wahrheiten werden uns helfen. Gottes Wahrheit macht uns frei, heißt es einmal auch. Aber in diesen Versen sehen wir auch, dass Israels Feinde, und damit sind es auch Gottes Feinde, letztendlich keinen Erfolg haben werden. Ja, da war diese Niederlage von Israel zuerst mit Edom. Das war schwierig. War viel Not. Aber es war nicht das Ende. Der gesamte Abschnitt ist Ausdruck der überschwänglichen Zuversicht, dass Gott seine alten Verheißungen an sein Volk erfüllen und ihnen das verheißene Land in Besitz geben wird. Das hier erklärte Versprechen ist das einer vollständigen Eroberung. Von Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen. Gott ist mit seinem Volk und keiner seiner Feinde wird sich ihm letztlich in den Weg stellen können. Davids Königreich durfte expandieren und unter David ist sehr viel Segen auch diesbezüglich geflossen. Als Gemeinde Jesu haben wir eine ähnliche Verheißung. Das passt auch sehr gut zu dem, was wir morgen auch hier in der Arche im Missionsgottesdienst erleben werden. Um Missionen geht es, genau. Jesus befiehlt uns, alle Nationen zu Jüngern zu machen und versichert uns, dass er bei dieser weltweiten Mission mit uns ist. Wir kennen diesen Abschnitt aus Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Es fängt aber hier vor der Haustür an. Aber darüber hinaus da, wo Gott uns auch hinstellt. Und wir sollen zu Jüngern machen. Und Jesus verspricht auch in diesem Abschnitt, dass er bei uns ist, bis an der Welt enden. Wir haben diesen Auftrag. Aber es ist kein Auftrag, der ins Leere geht, sondern die Autorität des Herrn ist mit uns. Er ist da. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt, heißt das an anderer Stelle. Seine Autorität ist garantiert. Und das ist auch ein Erfolg der Grundlage für Mission. Wir dürfen wissen, was Gott auch verheißen hat, das wird geschehen. Wir dürfen diese Zusagen nicht vergessen oder sollen sie nicht vergessen und auch nicht aufgeben. Das heißt, wir sollen nicht bestürzt sein, wenn wir sehen, wie die Feinde des Evangeliums in unserem Land, vielleicht fremde Religion, liberale Christen, der Zeitgeist insgesamt scheinbar triumphieren. In solchen Zeiten müssen wir uns auf die Zusagen des Wortes Gottes stellen und in Erwartung des Sieges vorwärts gehen. Manchmal lässt man sich wirklich irgendwo niederdrücken von all den Hiobsbotschaften. Und wieder gab es irgendwo einen Skandal von einem Pastor und wieder ist eine Gemeinde irgendwo in den Bach runtergegangen und hier mussten Kirchen schließen und da wurden sie verkauft oder umfunktioniert zu Kneipen oder was weiß ich. Es gibt viele komische und negative Meldungen, was die Christenheit in Deutschland, in Europa anbelangt. Aber wir dürfen wissen, Gott hat seinen Weg, seinen Plan. Wir sind noch nicht am Ende. Wir sind gespannt, dürfen gespannt sein, was Gott vorhat. Wir dürfen uns dabei an Männer und Frauen vergangener Tage erinnern, sie zum Vorbild nehmen, die trotz Rückschläge immer weitermachten und das Evangelium unerschrocken verkündigten und Städte und ganze Landstriche kamen durch sie zum Evangelium. Das sind Männer wie Martin Luther und im Grunde in jedem kleinen Dorf zeugt eine Kirche davon, wie viel geistlicher Aufbruch schon in unserem Land war. Oder wir erinnern uns an Männer wie George Whitefield, Jonathan Edwards, dieser große, gewaltige Erweckungsprediger damals in Amerika, Charles Haddon Spurgeon, der gerne von uns zitiert wird, William Carey, ich hatte ihn vor einiger Zeit als Indienmissionar hier erwähnt, John Payton, vielleicht kennt ihr von ihm die Biografie, das ist so ein Südseemissionar, glaube ich, gewesen. Ganz chaotische Biografie, wo du denkst, du liebe Zeit, das ist ja alles nur Niederlage. Der Mann, der muss ja Depressionen ohne Ende haben. Aber Gott hatte einen gewaltigen Sieg letztlich in seinem Leben. Manchmal ist es so, mit Tränen sehen wir und wir sehen vielleicht nicht so viel, weil da kommen andere und die ernten dann. David Livingstone, auch ein gewaltiger Missionar. Robert Moffat. Alles Männer, die an das Evangelium glaubten und sie hatten großen Einfluss auf Städte, ganze Kontinente, wurden zur Ehre Gottes von ihnen erreicht und teilweise über Nacht umgekrempelt. Gott ist mächtig am Wirken, auch heute. Es gibt für uns keinen Grund, die Hoffnung zu verlieren, nur weil es mal eine vorübergehende Niederlage gibt oder gab. Wie David müssen wir nur auf Gott hören, wenn er uns sagt, dass unsere besten Tage nicht in der Vergangenheit liegen, sondern in unserer Zukunft. Möge Gott es so schenken. Ich weiß immer wieder auch in Gesprächen mit manchen Glaubensgeschwistern, ach damals, da war es noch so schön, da war es noch so gut. Kennt ihr solche Sätze? Aber manchmal fangen auch schon junge Leute so an. Ja, als ich mich da zu Jesus bekehrt hatte, da war Power da, da ging alles gut. Aber jetzt, hey Leute, guckt nach vorne. Schaut, wie groß und mächtig euer Gott ist in eurem Leben, in unserem Leben. Erwartet Großes von ihm. Gott ist noch nicht am Ende. Wer weiß, was Gott auch noch persönlich mit dir vorhat. Wer weiß, was Gott noch mit unserer Arche-Jugend, mit unserer Arche-Gemeinde vorhat. Es kommt alles auf Jesus, seine Macht an, die so groß und mächtig unter uns wirkt. Er hat uns Versprechen gegeben und er wird sie erfüllen. Am Ende bestätigt David, dass es Hilfe für die Mission gab. Er sagt in Versen 11 bis 12, wer führt mich in die feste Stadt, wer geleitet mich nach Edom? Hast du uns, o Gott, nicht verstoßen und ziehst nicht aus, o Gott, mit unseren Heeren? Schaffe uns Hilfe in der Drangsal. Menschenhilfe ist ja nichtig. Mit Gott werden wir Gewaltiges vollbringen und er wird unsere Feinde zertreten. Starker Abschnitt nochmal. David wusste, dass es nicht einfach werden würde, denn er hatte ja diese Pleite erlebt, das heißt nicht er, sondern sein General Joab. Aber er erwartete trotzdem jetzt den Sieg. Der Herr würde ihm helfen. David stand vor der Wahl. Sollte er in die befestigte Stadt Edom gehen? Sollte er gegen Edom kämpfen? Vers 11. Da waren doch die Schwierigkeiten. Sie hatten doch eine Niederlage dort einstecken müssen. Ich weiß nicht, habt ihr von dieser Felsenstadt Petra gehört? In Jordanien ist diese Stadt zu finden. Sie galt seinerzeit als uneinnehmbar. Aber Gottes Wort hatte David ermutigt. Es war nicht einfach, tatsächlich war es rein menschlich unmöglich. Aber das menschlich Unmögliche konnte mit Gottes Hilfe erreicht werden. Und das gilt auch für uns. Wir dürfen ermutigt sein, auch wenn da scheinbar kein Ausweg mehr ist in deiner Situation. Die Sache mit deinem Studium oder mit deinem Job, Wohnung, ach, egal was dich gerade so quält, vertrau auf Gott. Er hat Wege, wo scheinbar keine mehr sind. Wir kämpfen nicht gegen Menschen letztlich, sondern gegen die dunklen Mächte, gegen das Böse in dieser Welt. Wir wissen das gerade auch aus Epheser Kapitel 6, aber da haben wir auch diese Zusicherung von unserem Herrn, dass er uns diese Waffenrüstung gibt. Letztlich ist Jesus selber unsere Rüstung, der uns umgibt und mit dem wir kämpfen dürfen. Er ist da und schenkt uns den Sieg. Es wird nicht einfach sein, aber Gottes Zusagen machen uns Mut und stärken uns. David stand vor einer Wahl und im Glauben traf er die richtige Entscheidung. Er räumte ein, dass Gott zuvor offensichtlich nicht mit der israelitischen Armee gewesen war. In Vers 12 kommt das ja nochmal durch, dass er das nochmal aufgreift und sagt, ja, da warst du nicht bei uns. Wir haben diese Schwierigkeit gehabt. Er räumt es ein. Aber er betet dann eben auch, schaffe uns Hilfe in der Drangsal. Das darf auch dein Gebet sein. Herr, hilf mir in dieser großen Not. Hilf mir in meinem Problem. Lass mich nicht allein. Du siehst mein Herz, du siehst meine Verzweiflung. Auch hier ein Hinweis. Es ist gut, Ratgeber zu haben. Es ist super gut, viele tolle Menschen an seiner Seite zu haben. Aber hier heißt es dann auch so richtig, Menschenhilfe ist ja nichtig im Vers 13. Nicht, dass wir auf Menschen unsere Hoffnung setzen, so lieb und teuer sie auch sind. Unsere Hoffnung muss auf Jesus gesetzt sein. Er ist der Garant für ein gelingendes Leben. David wusste, dass er sich nicht auf menschliche Stärke oder militärische Verbündete verlassen durfte, sondern allein auf Gott. Und damit kommen wir so ziemlich zum Schluss, auch so langsam, was das Thema Pfingsten angeht, kommt da noch Blitz so ein bisschen durch. Ich wurde erinnert an Sacharja 4, Vers 6. Gott sagt, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Kennt ihr diesen bekannten Bibelvers? Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Wir feiern an diesem Wochenende Pfingsten und erinnern uns daran, dass Jesus, als er zurück zum Vater ging, uns nicht allein ließ, sondern dass er uns den Heiligen Geist als Beistand und Tröster sandte, um die Mission zu erfüllen, die Mission, die Gott sich vorgenommen hat für diese Welt. Die Gemeinde war geboren und breitete sich durch die Kraft des Heiligen Geistes auf der ganzen Welt aus. Bis heute, wir sehen immer mehr, wie Völker erreicht werden, wie die Bibel in noch mehr Sprachen übersetzt wird. Es geht weiter, auch wenn wir vielleicht hier in Deutschland und Europa mitunter nur Niederlagen vor Augen haben. Nein, die Kraft des Heiligen Geistes ist ungebrochen und sie ist in jedem echten Gläubigen aktiv. Jeder, der zur Familie Gottes gehört, der von Neuem geboren ist, der wird in dem Moment mit Geist und Feuer getauft. Ich weiß, das ist auch mal so eine Diskussion, so eine Frage. Nein, wir dürfen wirklich wissen, wenn wir von Neuem geboren sind, dann sind wir erfüllt, getauft mit Heiligem Geist. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Er lässt uns nicht allein, er rüstet uns aus mit dem Tröster und Beistand, um auch überhaupt in dieser Zeit auch für Gott wirken zu können. Und damit nicht genug, wir wissen, er begabt uns, er gibt uns wunderbare Geistesgaben. Da möchte ich uns ermutigen. Wir haben da schon länger nicht drüber gesprochen. Die Zeit reicht doch jetzt nicht aus. Aber dass wir auch die Kapitel uns vornehmen, was weiß ich, zum Beispiel 1. Korinther 12 bis 14, die mal wieder nachlesen und auch da auch sagen, Herr, ich wünsche mir so sehr, dass du mir dort begegnest. Dass wir auch konkret um Gaben bitten, uns danach ausstrecken. Wir brauchen das für unsere Jugend, für unsere Gemeinde. Bete darum und lass dich beschenken mit wunderbaren, großen Gaben. Wir gucken dann immer nach der Prophetie und solchen Dingen. Was sagt ja Paulus? Strebt besonders nach der Prophetie, ist ja richtig. Aber es gibt auch andere Gaben, die manchmal nicht so gesehen werden. Des Dienens, des Leitens, sogar der Gastfreundschaft. Auch da sind wunderbare Geistesgaben. Das nur mal so am Rand erwähnt. Aber ich will uns Mut machen, uns auch wieder neu damit auch persönlich zu beschäftigen. Der Heilige Geist ist keine ominöse Kraft, sondern er ist die dritte Person der Gottheit. Und er ist immer für uns, er ist bei uns. Er sorgt dafür, dass wir eines Tages das Ziel bei Jesus erreichen werden. Gottes Versprechen an uns lautet, dass wir die Mission erfüllen können. Und wir haben es heute schon zweimal gehört, einmal von Bernd und einmal von Kevin, von mir zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei. Ihr werdet Kraft empfangen, steht in Apostelgeschichte 1,8, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und wie hat Kevin gesagt, in Eidelstedt, in Schenefeld, in Schnelsen, wo immer du wohnst, in Lurup, setz dein Stadtteil ein, deine Stadt und bis an das Ende der Erde. Die vorherige Züchtigung des Herrn durch die Niederlage Israels ist zu einem Mittel der Hoffnung geworden. Und so möge das auch in deinem Leben sein. Wie fingen wir hier an? Ich habe gefragt, wie geht es dir? Vielleicht sitzt du hier zerschlagen, zerstört am Boden, traurig, weil irgendwie alles so hoffnungslos ist, eine Niederlage da war. David hatte seinerzeit eine wichtige Lektion gelernt. Er sollte nicht naiv, arrogant und triumphalistisch mit dem Kopf durch die Wand gehen. Vielleicht nach dem Motto, ja, man muss nur richtig glauben und dann wird das schon. Denn wir laufen Gefahr zu glauben, dass wir aus eigener Kraft den Sieg erringen können. Denken wir an Mose. Er wurde von Gott auserwählt, um Israel zu befreien. Aber Gott verbrachte 40 lange Jahre damit, den Mose vorzubereiten und auch sicherlich zu demütigen, bevor er ihn als den großen Anführer benutzte, um Israel aus der Sklaverei Ägyptens herauszuführen. Wir müssen bedenken, dass wir aus eigener Kraft keinen Sieg erringen können. Aus eigener Kraft geht gar nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Wir müssen uns an Jesus klammern. Es ist ein geistlicher Krieg, in dem wir stehen, der geistliche Kraft erfordert. Die ersten Christen taten sich hervor durch Gebet. Sie beteten viel und priesen Gott und wussten, dass er der Regierende dieser Welt ist. Sie vertrauten ihm. Die geistliche Kraft hatte auch David oder auch den Durchblick darin. Am Ende hatte er großes Vertrauen in seinen Gott und schreibt, Vers 14, letzte Vers, mit Gott werden wir Gewaltiges vollbringen und er wird unsere Feinde zertreten. Am Ende wird Gott die Feinde besiegen. Ja, der Feind hat dich vielleicht einen kleinen Moment geschlagen, hat dich vielleicht einen kleinen Moment niedergedrückt. Aber Gott ist noch nicht am Ende, sondern er wird den Feind vernichtend schlagen. David hatte die richtige Einstellung, da er wusste, dass sie nur mit Gott Erfolg haben konnten. Sie, also nicht nur David, sondern das gesamte Volk. Und auch das kommt hier durch. Er sagt, wir gemeinsam, das gilt auch für uns als Archejugend, wir gemeinsam mit unserem Gott dürfen vorwärts gehen. In großem Glauben und Vertrauen, dass Gott noch viele Menschen retten wird. Auch für unsere Archejugend hier. Ich freue mich über den Dienst auf der Straße, will euch Mut machen, da auch weiter zuzulegen. Ich bin dankbar für jeden Hauskreis, der alles dran setzt, um Menschen zuzurüsten, um auch in der Jüngerschaft einander zu helfen. Das Mentoring, was wir haben, oder unser wunderbarer Lobpreisdienst. Ich darf jetzt keine Aufzählung machen, dann vergesse ich garantiert irgendetwas. Aber wir haben so viele fantastische Dienste, auch im Verborgenen, angefangen von der Technik bis hinten zur Küche und Welcome Home und was es alles gibt. machen wir weiter, weil unser Gott ist groß und wunderbar. Wir vertrauen ihm. Mit Gott werden wir Gewaltiges vollbringen und Jesus wird für uns den Sieg erringen. Das Kreuz sah zuerst wie eine Niederlage aus. Könnt ihr euch vorstellen, wie Satan sich schon die Hände gerieben hat? Jetzt habe ich ihn ans Kreuz gebracht, den Sohn Gottes. Jetzt wird er ausradiert. Er hat vergessen, wie war es ganz am Anfang? Er wird dem Teufel, der Schlange, den Kopf zertreten und sie wird ihm zwar in die Ferse stechen, aber dieser Sieg am Kreuz wurde schon ganz am Anfang nach dem Sündenfall angekündigt. Gottes Verheißung sind Ja und Amen, sie werden geschehen. Und in diesem Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat, er rief aus, es ist vollbracht. In diesem Sieg dürfen auch wir leben als Nachfolger Christi und dürfen Großes erwarten. Und so lade ich uns ein, auch heute Abend, auch wenn wir jetzt in eine Lobpreiszeit wieder hineingehen, ihr dürft gerne kommen, dass wir uns auch heute Abend wieder ausstrecken nach Jesus, ausstrecken nach Veränderung für unser Leben, ausstrecken nach Gaben des Geistes, ich habe es kurz erwähnt, ausstrecken nach Veränderungen in eurem persönlichen Leben. Vielleicht ist dort Sünde oder irgendetwas, was euch zu schaffen macht. Kommt, lasst auch gerne während der Lobpreiszeit für euch beten. Das Jugendteam steht wieder hinten für euch bereit, möchte euch segnen. Macht davon Gebrauch. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir an diesem Pfingsten 2024 auch selber Pfingsten erleben, selber die Kraft des Heiligen Geistes erleben, weil wir brauchen das. Immer wieder neu, die Fülle, die Kraft des Heiligen Geistes. Sagt ihr Amen dazu? Seid ihr noch da? Amen. Gott segne uns.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann. Tschüss.